Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich versichere Ihnen, die Gespräche waren genauso kontrovers, wie sie diskret waren. Um einzelne Sätze haben wir teilweise Stunden gerungen.
Ja, da standen sie heute Nachmittag, die sechs von der Ampel, und haben ihren neuen Koalitionsvertrag in Berlin vorgestellt. Wir schalten gleich nach Berlin und lassen uns die wichtigsten Details von unseren beiden Hauptstadtkorrespondenten Stefan Dietjen und Frank Kapellan einordnen und erklären. Und wir gucken auf das Thema Antisemitismus in Deutschland. Es sind wackelige Amateurvideos. Sie zeigen überwiegend schwarz gekleidete junge bis mittelalte Männer und auch ein paar kopftuchtragende Frauen. Türkische Nationalflaggen und Palästinenserfahnen sind zu sehen und die Stimmung ist aggressiv. Am 12. Mai dieses Jahres entstanden diese Aufnahmen. Da versammeln sich in Gelsenkirchen rund 180 aufgebrachte Demonstrierende vor der örtlichen Synagoge. Zur gleichen Zeit eskaliert tausende Kilometer weiter südlich wieder einmal der Nahostkonflikt zwischen Hamas und israelischer Armee. In Deutschland löst das bundesweit Hass und Hetze aus. Gelsenkirchen, Memmingen, Ulm und vor allem Berlin. An vielen Orten kommt es zu antisemitischen Ausschreitungen. Teils gehen sie von Muslimen aus, teils von Nationalisten und Rechtsextremen. Jetzt liegen neue Zahlen und Hintergründe vor, wer hinter den Anti-Israel-Demos vom vergangenen Frühjahr steckt. Wie systematisch diese Hassgruppen in Deutschland mittlerweile vorgehen. Darüber spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten Sebastian Engelbrecht, der die Szene seit Jahren intensiv beobachtet. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin, moin. Ich würde zunächst den Frank ansprechen, sobald er da ist.
Ist der Frank jetzt auch da? Genau.
Hallo?
Da ist er.
Stefan ist jetzt doch schon da. Okay, ich dachte, du würdest hier reinkommen.
Deswegen nein, ich bin noch im Westhafen.
Alles klar, ich muss mir nur eben einen Zettel ausdrucken mit so ein paar Zitaten, ja?
Das kannst du gerne machen. Stefan, du bist vor Ort im Westhafen in Berlin, wo der Koalitionsvertrag heute Nachmittag um 15 Uhr vorgestellt wurde. Anders als sonst nicht in der Bundespressekonferenz. War auch dieser Ort der Vorstellung schon eine Botschaft?
Ja, jetzt muss ich dich gleich korrigieren, Barbara. Der letzte Koalitionsvertrag, ich habe das extra nochmal nachgeschaut, wurde auch nicht in der Bundespressekonferenz vorgestellt, sondern im Willy-Brandt-Haus, Frank, wenn ich mich richtig erinnere. Die Koalitionsparteien sind dann erst später zu uns in die Bundespressekonferenz gekommen, wo ja auch unser Hauptstadtstudio ist. Also, aber in der Tat, das ist jetzt eine ungewöhnliche Location hier. Ich stehe hier noch, das ist so eine alte Lagerhalle in einem Hafengelände in Berlin. Ich bin ja auch noch nie gewesen. So ein bisschen technoid, so ein bisschen cool in der Anmutung. Und da fand das eben statt. Und einige von denen, die da jetzt eben auf der Bühne waren, stehen hier auch noch rum, geben vereinzelt Interviews. Und mit dem einen oder anderen konnte ich jetzt gerade eben auch noch sprechen.
Ja, Stefan, ich kann mich da vor allen Dingen an eine lange Nacht erinnern im Willy-Brandt-Haus, die letzte Verhandlungsnacht. Und da würde ich jetzt mal sagen, danke, dass ihr uns das erspart habt. Denn das haben sie sich jetzt mal anders vorgenommen. Und das ist ja dann auch gelungen jetzt. Zu ziviler Zeit, 15 Uhr, den Koalitionsvertrag vorzustellen. Man hat jetzt noch Gelegenheit, sich das ganze Papier mal durchzulesen oder vielleicht nicht das Ganze, aber dann kann man schon auch etwas fundierter, das dürft ihr jetzt von mir nicht erwarten, also die Gelegenheit hatte ich jetzt noch nicht, ins Detail zu gehen, aber trotzdem im Laufe des Abends kann man dann etwas fundierter berichten, was die drei sich denn da vorgenommen haben.
Wir werden eure Einordnungen und Kommentare natürlich im linearen Programm des Deutschlandfunks heute den ganzen Abend über und auch morgen früh hören. Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass ihr direkt kurzfristig bei uns im Podcast seid und eure ersten Eindrücke schildern könnt. Diese sechs, die da jetzt heute Nachmittag auf der Bühne standen, Christian Lindner, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck und die beiden SPD-Spitzen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wie habt ihr diese sechs wahrgenommen? Müde, erschöpft, glücklich, alles zusammen?
Stefan, also du hast sie direkt erlebt.
Ja, also auffällig ist ja zunächst mal, wenn man sich das anschaut, Olaf Scholz in der Mitte, dann Christian Lindner allein, dann bei den Grünen und bei der SPD jeweils die Doppelspitzen. Da auch dann wieder haben wir gesehen, Robert Habeck ist der Erste, der für die Grünen spricht. Also der ist hier auch nochmal als die neue Nummer 1 der Grünen aufgetreten. Bei der SPD dann schon fast eine kleine Verabschiedungsrede von Norbert Walter Borjans. Ansonsten, nein, müde sahen die nicht aus. Es war sozusagen, ja, eine, ich würde mal sagen, etwas gebremste Aufbruchsrhetorik. Das gehört dazu zu so einem Koalitionsvertrag. Aber natürlich von diesem Krisengefühl. Olaf Scholz hat angefangen mit dem Satz, wir haben die Corona-Krise noch nicht überwunden. Leider, hat er gesagt. Und dann erstmal über Corona gesprochen. Andere haben die außenpolitischen Krisen, Belarus, mit ins Spiel gebracht. Also das ist schon sehr klar gewesen und das haben die sehr deutlich gemacht, dass sie eine Regierung sind, die ihr Geschäft in Krisenzeiten beginnt. Und dann, können wir gleich vielleicht nochmal drüber reden, war das besonders den Grünen nach meinem Eindruck sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie hier hart verhandelt haben und dass das nicht immer nur lustig gewesen ist.
Also mir ist aufgefallen, wenn ich das kurz ergänzen darf, dass Olaf Scholz alles in seinem Eingangsstatement abgelesen hat. Er hat sich da richtig an seinen Zettel geklammert. Das war vielleicht verständlich, als er diesen 7-Punkte-Plan aufgezählt hat, was man in Sachen Corona tun muss. Die erste ganz große Krise ja dieser neuen Bundesregierung. Wenn er denn bis zum 9. Dezember gewählt wird als Kanzler, dann muss er sich direkt wieder mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz und den von der Ampel durchgebrachten Änderungen befassen, ob die denn reichen. Und da konnte er auch heute meiner Ansicht nach keine Klarheit schaffen. Aber er ist doch seinem Ruf da wieder gerecht geworden, würde ich sagen, dass er etwas dröge, nüchtern daherkommt. Und ich habe mich erinnert an eine Pressekonferenz von Angela Merkel zu Beginn ihrer Amtszeit, wo eine Kollegin fragte und sagte, jetzt freuen Sie sich doch mal. Und dieses Gefühl habe ich bei Olaf Scholz überhaupt nicht wahrgenommen. Da steht einer, der eigentlich völlig überraschend Kanzler geworden ist. Wer hätte das geglaubt vor einigen Monaten noch? Und dann zu verkörpern, Mensch, ich kann diese Regierung jetzt anführen und wir können da was bewegen. Und das kam für mich irgendwie bei Scholz überhaupt nicht rüber.
Diese Scholz-O-Mat-hafte...
Aber Frank, darf ich da...
Ja, na klar.
Darf ich da rein gleich?
Ja, klar.
Denn die Gegenrede zum Frank, ja, die könnten wir jetzt einblenden. Vielleicht kriegst du den O-Ton ja noch. Die hat Christian Lindner gehalten. Das gehört ja auch zu den kleinen Momenten, die einem auffielen.
Ein Loblied auf Olaf Scholz.
Ein Loblied auf Olaf Scholz und sein Verhandlungsgeschick und seine Führungsstärke gehalten hat. Wir haben ihn neu kennengelernt. Also das gehört mit dazu. Der ist in diese Kanzlerrolle gegangen. Das ist ja auch nicht verwunderlich, dass er jetzt hier nicht als Charismatiker antritt, sondern der ist gewählt worden als, Merkel 2.0. Und so ist er ja auch aufgetreten.
Gebe ich dir völlig recht, verwunderlich war das für mich auch nicht, aber in diesem Moment, der ja auch zelebriert wurde, wie wir gesehen haben, wie die da vor dieser alten Lagerhalle sich haben ablichten lassen, draußen im Westhafen, da flachste er so ein bisschen rum, hat den Journalisten zugewunken und das hätte ich mir eigentlich auch vorstellen können in dieser Pressekonferenz. So ein bisschen mehr Begeisterung, dass er da mal aus sich rauskommen könnte. Bei aller Dramatik, völlig zu Recht, war es ja auch nicht nur Olaf Scholz, der mit Corona begonnen hat. Christian Lindner, ich glaube Robert Habeck, die haben das eingangs auch getan. Die sind sich natürlich dessen bewusst, was da auf sie zukommen wird. Aber ein bisschen Freude über das, was man jetzt erreicht hat, hätte man schon noch mehr zum Ausdruck bringen können, meine ich.
Ich habe hier am Bildschirm von Köln aus die Pressekonferenzen mitverfolgt. Der Satz, der mir am meisten überhaupt hängen blieb, neben dem sehr trockenen Auftritt von Olaf Scholz, war natürlich der mehr Fortschritt wagen. Also diese überdeutliche Reminiszenz an Willy Brandt. Zugleich hatte ich das Gefühl, das ist ein merkwürdiger Kontrast zwischen der Ausstrahlung dieses künftigen Kanzlers und diesen historisch schwer bedeutsamen Worten. Wie habt ihr das empfunden?
Ja, natürlich gefällt das einem Olaf Scholz, da in die Tradition gestellt zu werden von Willy Brandt, auch wenn er sich selber dann eher in der Tradition von Helmut Schmidt sieht. Aber da wird er sicherlich seinen maßgeblichen Anteil dran gehabt haben, dieses Motto, diese Anlehnung an mehr Demokratie wagen, mehr Fortschritt wagen, dass die jetzt da auch in großen schwarzen Buchstaben hinter ihm auf der Leinwand gestanden hat. Er hat dann zu Beginn auch erstmal wirklich aufgelistet, was die Sozialdemokraten alles durchgebracht haben. 12 Euro Mindestlohn, das bedeutet eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Menschen, die Kindergrundsicherung wird kommen, wir werden die Rente stabilisieren, wir werden 400.000 neue Wohnungen bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Also da hat er dann schon versucht, den Verhandlungserfolg der SPD nach vorne zu stellen. Kann man ihnen ja auch nicht verdenken. Aber wie jetzt der Fortschritt gestaltet werden wird, auch in Sachen Klimapolitik, denn das ist ja sicherlich das ganz entscheidende Thema, was neben der Bewältigung der Corona-Krise jetzt über dieser Koalition stehen wird. Das muss man abwarten. Und da gibt es dann noch einiges zu besprechen, was da doch relativ vage im Koalitionsvertrag festgehalten ist.
Du sagst einigermaßen vage. Dann lass uns mal genauer noch auf das Klima draufschauen. Es gibt schon eine Stellungnahme von Fridays for Future, die sinngemäß sagen, das reicht uns da alles nicht, was die Ampel in den Koalitionsvertrag schreibt. Der CO2-Preis wird nicht erhöht. Die Dörfer in Garzweiler werden nicht gerettet. So schaffen wir das eben nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und umgekehrt hast du eben beobachtet, Stefan, dass die Grünen wiederum sehr bemüht darum waren, darzustellen, dass diese Ampel sehr wohl was fürs Klima tut?
Naja, die Grünen waren, auch Robert Habeck war eben sehr damit beschäftigt zu sagen, wie hart man da verhandelt hat. Und die müssen ja jetzt auch ihren eigenen Mitgliedern, die gehen ja in eine Mitgliederbefragung mit diesem Koalitionsvertrag, müssen Sie das wirklich verklickern erstmal, denn dass da Kritik kommt, das ist natürlich von Fridays for Future zu erwarten gewesen, aber das wird auch von anderen Seiten noch kommen. Robert Habeck hat eben gesagt, das wird faktisch so sein, weil wir einen europäischen CO2-Mindestpreis einziehen. Die Grünen werden sich stark darauf fokussieren müssen, dass sie einige Schlüsselministerien in dem Bereich haben. Klima-Energieministerium, das Umweltministerium, ein Landwirtschaftsministerium. Die spielen da eine zentrale Rolle, aber gleichzeitig, das hat mir hier am Rande auch jemand von den Grünen gesagt, der mitverhandelt hat, war das natürlich schwer für die zu schlucken, dass sie das Verkehrsministerium, auch ganz zentral, nicht nur nicht bekommen haben, sondern an die FDP abgeben mussten, die da sicherlich auch nochmal ganz andere Akzente setzen wird.
Dieser Vorwurf, der geistert ja seit Wochen weit über das politische Berlin hinaus, die Grünen würden da einknicken vor der FDP. Jetzt bekommt die FDP nicht nur das Finanz-, sondern sogar auch das Verkehrsministerium. Sind die Grünen da eingeknickt, nach eurer Einschätzung?
Also zumindest hat Robert Habeck schon mal vorgebaut, wenn das so interpretiert werden sollte, wie du es ja gerade auch mit dem Zitat von Fridays for Future und anderen dargestellt hast. Die Kritik wird ja kommen. Er hat dann gesagt, wir sind ganz klar auf dem 1,5-Grad-Pfad. Wir haben uns dagegen entschieden, neue höhere Ziele zu formulieren, sondern wir wollten erstmal festlegen, was wir ganz konkret tun können, um der Erderwärmung entgegenzuwirken. Aber er hat dann, Stefan, das habe ich genauso wahrgenommen wie du, er hat dann auch schon mal vorgebaut, indem er sinngemäß, so habe ich das zumindest verstanden, gesagt hat, mehr war eigentlich nicht drin. Also es war ganz schön anstrengend, hat er gesagt, gewendet an seine Mitverhandler. Und man hätte sich da auch einiges an den Kopf geworfen und wäre dann zu einem Schluss gekommen. Gegensätze können überwunden werden durch eine lernende Politik, ein lernendes Deutschland. Und das habe ich dann immer wieder rausgehört. Bei allem, was wir uns vorgenommen haben, da muss die Wirtschaft mitziehen, da muss die Opposition mitmachen, die müssen wir einbeziehen. Da muss aber auch die Gesellschaft, auch diejenigen, die uns eben nicht gewählt haben, die müssen da mitmachen. Also da war schon so eine gewisse Skepsis herauszuhören. Wird das jetzt wirklich gelingen? Also ich habe das dann auch wahrgenommen in den Worten von Christian Lindner. Der hat dann gesagt, wir haben uns so viel vorgenommen und das erfüllt uns alle mit Demut. Also diese gewaltigen Aufgaben. Und auch er hat betont, dass man da hart miteinander gerungen habe. Wir haben ja unsere Unterschiedlichkeit nie verborgen im Wahlkampf, hat er gesagt. Und das ist ja sicherlich noch eine Untertreibung. Also Liberale und Grüne, die haben sich ja wirklich massiv bekämpft, auch im Wahlkampf, und müssen jetzt zueinander finden. Und auch Olaf Scholz hat gesagt, mir hat es gefallen, er hat es versucht, positiv zu wenden, wie wir da gestritten und gerungen und eng und vertraulich verhandelt haben. Aber da konnte man natürlich raushören bei allen dreien, naja, ob das wirklich stimmt, dass jetzt zusammenwächst, was zusammenpasst. So wird es ja von Olaf Scholz dargestellt. Dahinter kann man sicherlich ein Fragezeichen machen.
Eine letzte Frage noch an euch beide, weil ich weiß, dass ihr weitermachen müsst, auch mit euren Kommentaren und Berichten und Live-Gesprächen. Der Gesundheitsminister, die Gesundheitsministerin, da ist noch keine Personalie genannt worden. Man weiß bisher nur, dass es an die SPD gehen wird. Ist das jetzt so eine Art Resterampe in Corona-Zeiten, wo keiner richtig ran will?
Das ist ein schwieriges Ministerium, aber das gilt ja für alle Personalien. Wir kennen noch keine Personalien. Die Grünen werden heute Abend darüber beraten. Die wollen den Koalitionsvertrag ja mit den Personalien, mit ihren Besetzungen, den Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen. Die SPD, hat mir eben jemand aus dem Scholz-Umfeld noch gesagt, die werden abwarten. Der hat daran erinnert, ja, Olaf Scholz, der hat schon als Hamburger Bürgermeister mal regiert, 2 Wochen lang, ohne die SPD-Regierungsmannschaft vorzustellen. Da waren noch die CDU-Leute mit im Amt. Also so kann man es auch machen. Und die FDP, die hat es da natürlich am einfachsten. Das ist ja auch immer wieder deutlich geworden, dass Christian Lindner, der hier eben alleine stand, dass der keine Probleme haben wird, das jetzt durch seine Gremien zu bringen. Und wenn wir sagen, da wächst zusammen, oder wenn Scholz sagt, da ist jetzt etwas zusammengewachsen, dann würde ich mal sagen, wird sich das ja jedenfalls bei den Grünen und der SPD gar nicht zwischen den Koalitionsparteien nur bemessen, sondern eben innerhalb der Parteien. Die Grünen müssen das jetzt in den Parteien austragen. Sie müssen das in ihrer Fraktion mit den vielen jungen Grünen jetzt alles aushandeln und dort vermitteln. Und bei der SPD, da ist am Wochenende ist der Bundeskongress der Jusos auch sehr stark in der neuen Fraktion vertreten. Da werden wir auch erstmal sehen, was für Mühen Olaf Scholz da haben wird, die erstmal jetzt wirklich hinter sich zu bringen, wenn er da, ich glaube, am Samstag auftreten wird.
Ja, in der Tat, das wird nicht leicht sein für Olaf Scholz bei den Sozialdemokraten, aber auch die Grünen haben sich ja einiges vorgenommen. Die haben 100.000 Mitglieder, die jetzt befragt werden. Das ist eben der Unterschied diesmal zu den Sozialdemokraten, wo nur der Parteitag ebenso wie bei den Freien Demokraten über diesen Koalitionsvertrag abstimmen wird. Und bei den Grünen, da sind ja eigentlich auch die meisten Personalien bereits gesetzt oder werden morgen gesetzt, das was noch offen ist, weil da im Gesamtpaket abgestimmt werden soll, über das Programm, aber eben auch über das Personal. Und da kann man ja auch nochmal sagen, also Annalena Baerbock habe ich heute auch wahrgenommen in der Pressekonferenz als künftige Außenministerin. Sie hat die Verlässlichkeit Deutschlands betont. Sie hat betont, dass man in der Klimapolitik auch eine gemeinsame europäische Lösung finden muss, dass man eine aktive Rolle spielen muss, auch in der Welt, in der Außenpolitik, hat den Bogen eben dann gespannt. Zur Klimapolitik auch. Umwelt, haben wir schon gesagt, das Umweltministerium geht auch an die Grünen, Landwirtschaft, Familie. Naja, und bei den Freien Demokraten ist eben Christian Lindner auch als künftiger Finanzminister in Erscheinung getreten. Die Überraschung des heutigen Tages meiner Ansicht nach, dass Stefan, du hast es ja schon angesprochen, dass die Grünen eben nicht das Verkehrsressort bekommen und dass möglicherweise Volker Wissing, der FDP-Generalsekretär, dafür zuständig sein wird. Daneben noch Justiz, der Name Buschmann vom parlamentarischen Geschäftsführer ist da im Gespräch und auch das Bildungsressort soll an die Liberalen gehen.
Frank Kapellan, Stefan Dietjen, danke für diese Fast-Live-Reportage im Podcast. Super, dass ihr Zeit für uns hattet, so direkt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrages. Tschüss und bis bald nach Berlin.
Ja, bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ob am 9. November oder aber am 27. Januar, dem Tag der Auschwitz-Befreiung. Es gibt viel rituelles Gedenken in Deutschland, viele mahnende und appellierende Worte von Verbänden, Interessengruppen und von den obersten RepräsentantInnen dieses Landes. Was es bisher nicht gibt, ist ein erkennbarer Masterplan für eine effektive Bekämpfung des Antisemitismus. Dabei wiederholen Expertinnen und Experten seit Jahren immer wieder gebetsmühlenartig, was getan werden müsste. Unter anderem schärfere strafrechtliche Konsequenzen werden da immer wieder gefordert im Kampf gegen den Antisemitismus. Noch aber sprechen wir mehr über Symptome als über Lösungen. Heute hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, neue Daten auf den Tisch gelegt in Berlin. Sebastian Engelbrecht, du kannst uns gleich mehr erzählen bei uns im Landesstudio in Berlin. Erstmal sei aber herzlich begrüßt. Hallo.
Ja, hallo Barbara.
Diese Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus hat also heute neue Recherchen vorgelegt. Was genau wurde denn da vorgestellt, Sebastian?
Ja, diese Recherchestelle RIAS hat die Zeit zwischen dem 9. und 24. Mai dieses Jahres, ist noch gar nicht so lange her, sich angeschaut. Das ist die Zeit, in der es wieder mal einen Gaza-Krieg, muss man wohl sagen, gegeben hat. Also eine Auseinandersetzung, eine militärische zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Und in dieser Zeit sind die antisemitischen Vorfälle in Deutschland, wenn man das sich statistisch anguckt, ganz steil in die Höhe geschnellt. Und das waren nicht irgendwelche antisemitische Vorfälle, sondern es waren eben solche, die Israel bezogen waren. Und die Statistik, die RIAS vorstellt, ist frappierend, ist beängstigend. Sie besagt, dass es in dieser Zeit 261 antisemitische Vorfälle in Deutschland gegeben hat, 16 am Tag durchschnittlich. Interessanterweise ereigneten sich mehr als die Hälfte dieser Vorfälle in Berlin, also 152. Und die Schwerpunkte der Vorfälle waren in Nordrhein-Westfalen und vor allem eben in Berlin. Und das sind die Orte, an denen es besonders viele Demonstrationen gegeben hat. Eben Demonstrationen gegen Israel, bei denen dann die Juden, die Jüdinnen und Juden in Deutschland in Haftung genommen wurden für das, was in Israel gerade passiert. Und das ist sozusagen das Thema dieser Untersuchung, die RIAS jetzt vorgestellt hat.
Du sagst, Berlin und Nordrhein-Westfalen sind oder waren die Schwerpunkte. Ich würde jetzt eins und eins zusammenzählen und mir das damit erklären, dass dort besonders viele migrantische Communities zu Hause sind, dass wir dort eine sehr heterogene Bevölkerung haben. Oder wie würdest du das erklären?
So muss man es wohl erklären. Also RIAS und auch das Internationale Institut für Bildung, Sozial- und Antisemitismusforschung, das also diese RIAS-Stelle wissenschaftlich berät, diese beiden Institute sagen, es hat da im Mai eine internationale Kampagne gegeben, eine antisemitische Kampagne, die wir hier in Deutschland zu spüren bekommen haben. Und zwar waren Organisationen, die der Muslimbruderschaft, der Hamas, der palästinensischen PFLP nahestehen, Organisationen hier in Deutschland, die haben gewissermaßen aufgerufen zu Demonstrationen gegen Israel in Deutschland. Diese Organisationen sind den deutschen Sicherheitsbehörden auch bekannt als anti-israelisch und eben auch antisemitisch. Und im Einzelnen hat RIAS dann festgestellt, hier werden gemeinsame Hashtags verwendet, hier gibt es ein bestimmtes Layout von Flugblättern, hier gibt es sogenannte Sharepics im Internet, hier gibt es gemeinsame Konferenzen, die organisiert werden, da gibt es einen gemeinsamen Aufruf, sich mit Gefangenen, palästinensischen Gefangenen zu solidarisieren. Es gibt eine Fokussierung auf Al-Quds, eben das, was andere Jerusalem nennen, die Hauptstadt Israels, und auch auf die zu befreiende, Stadt Al-Quds und auf die Al-Aqsa-Moschee. Also da werden gewissermaßen gemeinsam von bestimmten Organisationen Themen definiert, die dann hier in Deutschland auf die Straße gebracht werden. Und diese Mobilisierung wird auch orchestriert von verschiedensten Organisationen, die man da gar nicht erwarten würde, die aber irgendwie auch mitmachen, zum Beispiel türkische Organisationen. Diyanet sieht RIAS da auch mit tätig und ja, auch die Grauen Wölfe, eine türkische nationalistische Vereinigung.
Ich höre deinen Worten an, dass das alles sehr wohl organisiert ist und dass es da Strippenzieher im Hintergrund gibt. Das widerspricht sich dann mit den Angaben, die wir vom nordrhein-westfälischen Innenminister im Frühjahr gehört haben. Wenn ich mir dieses Beispiel Gelsenkirchen nochmal rausgreife, wo rund 180 Frauen und Männer, wie Herbert Reul im Frühjahr sagte, spontan sich vor der Synagoge in Gelsenkirchen versammelt hätten. Deswegen hätte die Polizei, wäre darauf nicht vorbereitet gewesen. Denn wenn wir uns zurückerinnern, es gab massive Kritik daran, dass die Polizei nicht oder zu spät eingegriffen habe. Das heißt, das war also alles vorbereitet und die Behörden hätten damit auch besser gewappnet sein können.
Es ist mit Sicherheit organisiert worden, jedenfalls so legen es diese beiden Institute, RIAS und IBSA, nahe, durch das Internet und durch die Kanäle, die es da gibt. Da kommt es schnell zu einer Mobilisierung von mehreren hundert Leuten, die dann sich sehr, ja, das scheint dann spontan versammeln, die aber faktisch vielleicht schon mehrere Tage vorher dazu aufgefordert worden sind, sich zu versammeln. Es hat ja mehrere Angriffe auf Synagogen gegeben. Am 13. Mai ein Stein auf die Mannheimer Synagoge, du hast es schon gesagt, die Gelsenkirchener Synagoge und dann ein Beispiel, was besonders hervorgehoben wird von RIAS und IBSA, das ist die Synagoge in Ulm. Und was da geschehen ist, sei besonders ein Indiz dafür, dass es hier ein organisiertes Vorgehen gegeben hätte. So beschreibt das RIAS. In Ulm hätte erstmal eine Israel dämonisierende Kundgebung stattgefunden. Dann hätte man nach der Kundgebung da Aufkleber gefunden in der Ulmer Stadt von der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg. Und wenige Tage später, das ist dann allerdings schon Anfang Juni gewesen, hat es einen Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm gegeben. Und eine solche Dynamik gewissermaßen von der Demonstration hin zum Anschlag, zum lebensgefährlichen Anschlag, das wäre sozusagen bisher so nicht erkennbar gewesen, dieser direkte Zusammenhang, und das spräche für eine Organisation der antisemitischen Vorgänge. Aber im Einzelnen zu beweisen, wie die Organisationsstränge ablaufen, das ist sicherlich eine Aufgabe, die auch RIAS im Einzelnen nicht so einfach nachweisen kann.
Hast du denn heute vernommen, ob es Kritik daran gibt, dass die Strafbehörden da mehr tun müssten, dass das Ganze einen anderen Schwerpunkt auch politisch bekommen müsste, der Kampf gegen den Antisemitismus?
Na, die Forderung lautet auf jeden Fall, wenn man etwas gegen den Antisemitismus tun will, dann müssen wir auf die Strukturen schauen, dann müssen wir eben auf diese internationalen und nationalen Zusammenhänge schauen. Welche Bündnisse sind es hier, welche arabischen, türkischen Bündnisse, narzisstischen Bündnisse, auch links-antiimperialistischen Bündnisse, die da aktiv sind, wie sind die miteinander vernetzt? Und nur wenn wir diese Vernetzungen aufdecken, können wir sozusagen auch die Mobilisierungsstrukturen des Antisemitismus aufdecken und sie bekämpfen. Das ist für meine Begriffe das Neue, das hier an dieser Studie herausgestellt wird, dass es nicht einfach nur spontane Zusammenrottungen sind, sondern dass hier sozusagen mit System etwas betrieben wird. Und ich meine, es gibt eben doch auch immer wieder Beispiele dafür, wie hart das ist für die Jüdinnen und Juden in Deutschland und insbesondere in dieser Zeit gewesen ist. Ja, da ist die Rede von einem alltagsprägenden Phänomen für Jüdinnen und Juden. Der Antisemitismus begegnete ihnen am Arbeitsplatz, in Gesprächen und Diskussionen im Bekannten- und Freundeskreis, eben im Umfeld von Synagogen auf diese organisierte Weise, bei zufälligen Begegnungen im Supermarkt, im öffentlichen Personennahverkehr, auf der Straße, im eigenen Wohnumfeld. Man muss sich diese Beispiele auch einmal anhören in den sozialen Medien. Am 21. Mai erhielt eine jüdische Memmingerin von einem ihr unbekannten Mann eine Facebook-Nachricht, in der dieser drohte: "I want to cut your head. We will kill all the Jew everywhere for freedom of Palestine." Also er sagt, ich werde dir den Kopf abschneiden und wir werden alle Juden töten für die Freiheit Palästinas. Man muss sich das mal vorstellen, dass man eine solche Nachricht bekommt und dass sich dann plötzlich eben diese politische Gemengelage mit diesem schrecklichen Krieg in Israel abbildet in ganz persönlichen Nachrichten an eine Frau in Memmingen.
Danke, Sebastian Engelbrecht. Bis hierhin. Viele Grüße nach Berlin.
Tschüss.
Damit sind wir am Ende für heute. Eine etwas längere Folge unseres Podcasts, die noch dazu, dafür bitte ich ausdrücklich um Entschuldigung, etwas verspätet online gegangen ist. Ich wollte heute lieber auf die Top-Aktualität setzen und den Koalitionsvertrag unbedingt hier mit thematisiert haben in dieser heutigen Folge. Dafür sind wir ein wenig spät dran. Bis zum nächsten Mal. Sagt Tschüss, Barbara Schmidt-Matern.